herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Niemand führt mit Absicht schlecht. Das ist ganz klar die Überzeugung von Jennifer Wolf. Und Jennifer Wolf darf ich in dieser Episode im Gespräch erleben. Sie ist eine erfahrene Mentorin und Coachin in der Branche, also eine Kollegin von mir. Und wir tauschen uns sehr intensiv über das Thema Führungskultur aus, denn dort hat sie auch absolut ihr Steckenpferd. Wir reden darüber, wie SalonunternehmerInnen es schaffen, mehr Gelassenheit zu erleben und mal wegzukommen von dieser Kante, an der sie die ganze Zeit entlanglaufen in ihrem Unternehmerinnensein. Und wir sprechen darüber, wie es gelingen kann, eine Führungskultur zu erschaffen, die wirklich ja auch Umsatz generiert, die einen positiven Impact darauf hat und wie man mit der Generation Z umgeht. Und dazwischen werdet ihr noch ganz viele andere Themen finden, wo es um das Thema Haltung im Unternehmersein geht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude bei diesem wunderbaren Gespräch und ihr werdet auch merken, dieses Gespräch ist wirklich frei. Also wir sind einfach mal reingestartet und daraus entstehen häufig die schönsten Geschichten. In diesem Sinne viel Freude beim Hören dieser Episode und bis bald. Danke Jennifer Wolf für dieses tolle Gespräch. Bevor diese Episode jetzt startet, noch ein paar News aus unserer Friseurbranche. Zum ersten Quartal 2024 wird mit einer Mindestlohnanpassung gerechnet und zwar spricht man hier von ungefähr 14 Euro die Stunde. Das wird natürlich die Kostenstruktur von Friseurunternehmen herausfordern, heißt wieder einmal, wir sollten schauen, dass wir die Preise für unsere Dienstleistung auf ein handwerksübliches Niveau nach oben ziehen. Dass das nicht ganz so einfach ist, das wissen wir in der Branche, aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt meinen 12. Prozess zu einer Preiskonzeptanpassung in einem Unternehmen abgeschlossen und ich kann wieder sagen, es sind zwischen 11% und 19% Umsatzplus rausgekommen bei sehr, sehr hoher Zufriedenheit der Mitarbeiter und sehr, sehr hoher Zufriedenheit der Kunden und damit verbunden minimalen Kundenverlusten. Also insgesamt eine wirtschaftlich fantastische Situation. Und ich möchte euch allen empfehlen, diesen Prozess in der nächsten Zeit jetzt zu gehen, damit ihr gut gerüstet seid für das erste Quartal. Und ich biete mich natürlich hiermit offiziell an. Das kostet keine Unsummen Geld. Ich begleite euch ein Vierteljahr auf diesem Weg eurer Preiskonzeptanpassung. Ich kann euch sagen, es kommen andere Dinge raus, als wenn ihr das selber tut. Das ist bewiesen. Und ihr seid dann wirklich mit einem Preiskonzept unterwegs, das zu euch passt, zu euren Kunden passt und euch auf jeden Fall viel, viel mehr Geld in eure Kasse einspült, sodass ihr den Mindestlohn ab dem ersten Quartal gut bezahlen könnt. In diesem Sinne, jetzt viel Freude beim Hören dieser Episode und wer Interesse an diesem Prozess hat, meldet sich bitte einfach bei mir über meine Website. Liebe Grüße. Liebe Hörer, liebe Schauer, wir starten in diesen Podcast jetzt einfach mal ganz spontan hinein, weil ich das Gefühl habe, mit meiner Gästin heute geht das. Meine Gästin ist Jennifer Wolf. Alles richtig ausgesprochen? Ja, ne? Sie nickt ganz eifrig für die Podcast-Hörer. Die YouTuber sehen ein Nicken. Und wir haben gerade festgestellt im Vorgespräch, wie kam es dazu, dass wir hier drin sitzen? Und ich sag noch so, ich habe dich doch angerufen, oder? Und da sagte Jennifer gerade, ich habe ihr eine der lustigsten Nachrichten geschickt, die sie je bekommen hat. Erzähl mal, Jennifer, was habe ich dir für eine Nachricht geschickt, die so lustig war?
Ich glaube, du hast mir eine Nachricht geschickt auf Instagram.
Das stimmt.
Ich meine, es war eine Sprachnachricht.
Garantiert, so lebe
ich. Du warst mit der Marion Stahl und der Annemarie Graf vom Schönsein-Blog unterwegs.
Richtig.
Und die hätten von mir erzählt, irgendwelche lustigen Dinge, wahrscheinlich so ein bisschen was Spirituelles. Und die Marion Stahl hat wie immer meinen Namen gegendert. Das ist unsere persönliche Battle. Liebe Marion.
Das erinnere ich mich auch. Stimmt, sehr gut. Ja. Weil du alle Worte genderst, ist das so?
Also ich achte tatsächlich im Sprachgebrauch sehr aufs Gendern, weil ich das wichtig finde in der heutigen Zeit. Und das ist das, was ich tun kann, um für Gleichberechtigung zu sorgen. Mehr geht im Moment nicht. Und deswegen tue ich das, was möglich ist. Und damit ecke ich an hier und da, was ich aber auch in Ordnung finde, weil ich denke, immer dort, wo Schmerzen entstehen, ist auch Handlungsbedarf. Und ja, mit der Marion habe ich da einen Running Gag am Laufen. Und das passt aber sehr, sehr gut. Also
liebe Grüße an Marion Stahl, liebe Grüße an alle vom Schönsein-Blog, ne? Und natürlich an die Annemarie Graf, die Gründerin vom Schönsein-Club. Also insofern toll. Du, bevor wir jetzt starten, kurzes, also jetzt haben wir ja im Grunde schon das kleine Intro gemacht, wie hängen wir miteinander zusammen, wo kommt die Geschichte her? Aber was, wer bist du? Also mich kennen ja meine Hörer und Schauer größtenteils, aber wer bist du? Ich sag mal schon, eingeladen habe ich dich dann tatsächlich, weil ich eben noch mehr Informationen über dich bekam und dachte, da ist jemand, der genauso wie ich mit Herz und Verstand, also dieser Mischung, versucht, die Friseurbranche positiv zu entwickeln. Und das ist dann immer so ein Trigger für mich, wo ich denke, mit diesen Menschen und in dem Fall mit dir möchte ich ein Gespräch führen, weil ich glaube, wir können in unserer Branche nur mit Herz und Verstand was verändern. Wir sind eine hochemotionale Branche, aber wir müssen auch, also aus meiner Sicht, da bin ich immer kritisch, wir müssen auch aus dem Gefühl ab und zu ins wirkliche Handeln, ins wirkliche überlegte Tun kommen, damit was passiert, damit wir nicht so getrieben werden von den Umständen. Das ist so meine Haltung dazu. Was machst denn du beruflich? Ich frage jetzt mal so ganz platt, erzähl es mal bitte meinen Hörern und Schauern. Was machst du den ganzen Tag?
Also erstmal finde ich es urlustig, dass du Schauer sagst. Das gefällt mir.
Also du magst Worte, oder? Schauerinnen. Schauerinnen jetzt für dich.
Schauerinnen, genau. Ja, ich mag Worte, ich mag Kommunikation, da bin ich zu Hause. Und ich finde es auch gerade noch schön, wie du gesagt hast, dass wir halt mit Herz und Verstand etwas tun für die Branche und das halt auch miteinander. Und deswegen freue ich mich sehr über die Einladung. Das mag ich halt auch bei der Annemarie, dass es halt immer so ein großes Miteinander ist, weil ich denke, wir sind einfach auch wirklich miteinander stark. Und ja, was mache ich? Ich bin seit mehr als 30 Jahren tatsächlich in der Friseurbranche tätig. 15 Jahre davon hatte ich einen eigenen Salon. Und seit ja mehr als 6 Jahren bin ich jetzt hier in Österreich. Also ich bin norddeutsch. Vielleicht haben deine ZuhörerInnen und deine ZuschauerInnen das schon gehört. Ich komme aus Norddeutschland ursprünglich und lebe aber in Wien. Bin hier für einen Job nach Wien gezogen, um halt ja Events und Education für Friseure zu geben in ganz Österreich. Mhm. Dann gab es halt eine Veränderung. Mit Covid hat sich die Branche verändert und anschließend habe ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet mit den Dingen, die mir schon lange am Herzen war, die ich halt auch als Trainerin beobachtet habe in anderen Salons, die ich aber auch schon bei mir beobachtet habe in meinem Salon. Und das ist einmal der Umgang, wie du sagst, Kommunikation. Ich bin bei den gesprochenen oder nicht gesprochenen Worten zu Hause. Mhm. Und ja, Umgangsform, Kommunikation, da sind halt so viele Dinge, die ich schon während meiner Lehrzeit beobachtet habe, wo ich gedacht habe, ja, schade, könnte anders sein und die sich aber immer noch bis in die heutige Zeit so ziehen. Und so habe ich halt die Chance genutzt, mit diesem Berufswechsel da etwas zu machen, weil ich habe mich halt einfach gefragt, was kann ich tun, um dieser Branche einen Mehrwert zu liefern? Und gleichzeitig halt auch, was kann ich tun, damit diese Branche in Zukunft für junge Menschen wieder sexy ist? Weil das ist sie gerade nicht.
Punkt. Oder vielleicht sogar Ausrufezeichen. Ich mag das, wir hatten das gestern ganz kurz im Auto, ich hatte noch 5 Minuten, wir haben telefoniert, als Vorgespräch und da sind wir an dem Punkt vorbeigekommen, da schon, und ich greife den direkt auf, weil ich saß gestern in einem, ja, beim Kunden und es hat mir eine Friseurin, eine Teilnehmerin wieder gesagt, wir müssen gucken, dass wir nicht aussterben, es haben so wenig Azubis angefangen. Und da habe ich gedacht, das stimmt total. Also nur die Zahlen, die ich kenne, im letzten Jahr in Deutschland 6.000 Menschen irgendwie, die Azubi angefangen haben zu sein bei Friseuren. Und das waren vor so x Jahren, frag mich, vielleicht 5 oder so, ich habe die Zahlen mehr ganz genau, also nagelt mich nicht fest, waren es noch um die 45.000. Und das ist ja wirklich ein krasser Unterschied. Und da muss man sagen, ja, das ist die Frage, wo kommt denn Nachwuchs her? Und wenn ich dann mit meinen Unternehmern rede, die dann so bei mir fast immer fehlt der Listen, die dann eben so 130, 100 Mitarbeiter haben. Und dann hört man, ja, in 5, 6 Jahren geht bei mir ungefähr 10%, 15, 20% der Belegschaft in Rente. Mhm. Mal ebenso auf den Schlag. Und da denke ich so, boah, und, ne? Also da wird es einem ja richtig eng innerlich, ne? Wie füllt man diese Lücken auf? Und jetzt sagst du das so provokant raus. Ich mag das. Ich mag auch Klarheit in diesem Podcast. Am Anfang war ich immer noch ein bisschen sorgsam. Heute denke ich, hey, es muss manchmal auch wehtun. Man muss es mal so, es tut halt mal kurz weh. Gleichzeitig ändert sich sonst nichts. Warum ist es nicht sexy? Und was fiel dir auf? Du hast nämlich so einen Satz gesagt. Was hat sich denn schon geändert, seit ich Friseurin gelernt habe, bei dir schon 30 Jahre her? Man sieht es dir nicht an. Bei mir sind es erst 25 Jahre.
Also, ich hole da tatsächlich mal einen weiter aus. Gerne. Der Tag, an dem ich entschied, Friseurin zu werden. Mhm. Ende der Pubertät, absolut rebellisch. Meine Eltern wollten, dass ich was lerne. Ich wusste nicht, was. Mhm. Meine Großtante besucht damals, war die Grenzöffnung. Wir haben sehr viele Verwandte im Osten, die wir dann kennengelernt haben. Mhm. Erst mit Maueröffnung, das war echt ganz spannend. Und da haben wir eine Großtante von mir besucht. Mhm. In ihrem Friseursalon.
Hi. Okay.
So, ich 16 Jahre alt gewesen, schon auf der ganzen Fahrt darüber Stress mit den Eltern, wie das so ist, wenn du rebellisch bist mit 16, kam in diesen Friseursalon rein, zu dieser Großtante. Und das war einfach faszinierend. Ich mochte die Atmosphäre, ich mochte den Geruch. Mm. Die Frau war total entspannt. Sie lief da rum und bediente ihre Kunden. Eine Kundin saß da noch mit Blondierung und Watte auf dem Kopf. Ich ist mir bis heute unerklärlich, wie die nachher aussah oder wie es hätte gut werden können. Aber was für mich ein Schlüsselerlebnis war, dass die Frau so entspannt war und sagte, wisst ihr was, Leute, ich mache jetzt noch die Kundin da fertig und dann mache ich den Laden zu und wir verbringen Zeit miteinander. Wo ich gedacht habe, geiles Leben. Geiles Leben, weil meine Eltern Beamter, Verwaltungsangestellte, sehr strukturiert, sehr organisiert und die machte einfach zu. Ich fand's cool, meine Eltern waren geschockt und an dem Tag habe ich gesagt, ich werde Friseurin.
Was für eine Geschichte, das ist schön. Okay, ja.
Das war so meine Vision von meinem Leben. Mhm. Dann kam die Realität. Dann bin ich noch aufgewachsen mit Sprüchen wie, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Mhm. Ich komme aus einer Generation, wo meine Mutter gesagt hat, pass dich an und halt die Klappe. Das heißt, ich hatte eine wunderbare Chefin, die ich sehr mochte. Mhm. Ich habe ihre Privateinkäufe erledigt während meiner Ausbildungszeit. Ich habe ihre Wäsche gewaschen. Das Übliche war für mich nicht stressig. Ich durfte ihr Auto fahren. Aber dennoch war ich da ganz klar abgestuft, das Lehrmädchen. Mhm. Bei meiner Chefin, das war sehr auf Augenhöhe. Das war eine ganz, ganz tolle Frau. Wir haben heute noch Kontakt übrigens. Ich besuche sie immer, wenn ich in meiner Heimat bin. Mhm. Aber von den Friseurinnen, die da waren, war halt klar, ich bin das Lehrmädchen. Mhm. Wie hieß das? Waschen, putzen, fegen. Mhm. Ne, wenn abends der Salon sauber gemacht werden musste, saßen die rum und ich habe sauber gemacht. Mhm. Das war aber so meine Zeit, meine Generation. Ich habe das nicht mal großartig in Frage gestellt, weil ich bin aufgewachsen mit halt die Klappe und pass dich an.
Ja, genau. Ja, verstehe ich.
So. Mhm. Viele Jahre später habe ich eine Make-up-Schulung gegeben in einem Salon. Habe da gesehen, ja, wahrgenommen, das Lehrmädchen, was für alles zuständig war. Die hat sauber gemacht, die hat dies gemacht, die hat jenes gemacht. Und die mitarbeitenden Friseurinnen haben sie von A nach B geschickt. Und ich fühlte mich sofort in meine Zeit zurückversetzt als Auszubildende. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist mir sehr, sehr nahe gegangen, diese Situation. Und ich habe nachher die Friseurinnen angesprochen und habe sie gefragt, wieso behandelt ihr das Lehrmädchen so? Mhm. Von oben herab, wieso lässt ihr die alles machen? Warum kein Bitte, warum keine Freundlichkeit? Wieso sprecht ihr so mit ihr?
Ja.
Und die Antwort war, so wurden wir auch behandelt. Mhm. Und das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, okay, was kann ich tun, um das zu ändern? Mhm. Weil genau das ist das Problem, das jetzt alle haben. Mhm. Deswegen ist dieser Beruf nicht mehr sexy. Jetzt mal ehrlich, als Friseur verdienst du nicht wahnsinnig viel Geld. Du stehst von morgens bis abends. Du bist psychologische Begleitung deiner Kunden. Es wird dir viel abverlangt. Mhm. Die Friseure, die ich kenne, haben Leidenschaft, Herz und Seele. Und ich liebe diesen Beruf auch. Über alle Maße. Und dennoch denke ich, dass es an der Zeit wird, diesen Beruf sexy zu machen, indem wir einfach schöne Arbeitsplätze schaffen. Niemand muss heute mehr von oben herab behandelt werden. Und das ist es halt. Warum ist es nicht möglich, in einem Friseursalon die Menschen vernünftig zu behandeln? Mhm. Und dafür trete ich an.
Statement. Standing und Statement. Voll gut. Ich möchte jetzt ein kleines bisschen wie sagt man, relativieren. Weil ich habe was gelernt in den letzten Jahren. Nämlich, dass es viele gibt, die machen sich genau schon diese Gedanken darüber. Und gleichzeitig sind das Inseln. Also das sind Inseln in einem großen Ozean. Und in dem Ozean wird sich noch keine Gedanken gemacht. Aber ich kenne viele Vorreiter, mag sein auch durch meine Arbeit, wo einfach so das schon anders ist, wo dieser wertschätzende Umgang mit jedem Menschen auf Augenhöhe passiert, vom Azubi bis zum Geschäftsführer, wenn es überhaupt noch Hierarchien gibt. Meist ist das schon gekippt so. Aber ich bin 100% bei dir, dass das ein Riesenproblem ist, wenn du einen Job hast, der kein Schmerzensgeld bezahlt. Ja? Dann musst du genau auf diese weichen Faktoren, die in unserer Branche, wenn wir ganz ehrlich sind, schon die harten Faktoren sind, auf die musst du dann achten. Wenn du eben nicht 5.000 Euro netto Schmerzensgeld jeden Monat mit nach Hause gibst, nimmst, wo du dir eben denkst, na gut, war nicht schön, aber halt ich aus, dafür kann ich schönen Urlaub fahren. Ist auch kein Leben ohne Frage, aber das ist zumindest eine Lösung. Ja. Also finde ich sehr gut, dass du dich dafür einsetzt. Jetzt, wie machst du das? Dann war jetzt gerade die Historie, die habe ich jetzt ganz gut verstanden. Aber wie machst du das? Was ist so dein tägliches Doing?
Das war halt jetzt die Sicht einmal auf die Mitarbeiter oder auch aus Mitarbeiterperspektive. Und auf der anderen Seite kenne ich ja auch ganz genau die Unternehmerperspektive. Ich stand selbst im Salon. Ich weiß ja, wie viel hinten überkippt. Ich weiß, wie schwer das ist, Aufgaben abzugeben. Ich weiß, wie ungeduldig ich sein kann, wenn die Aufgaben nicht erledigt werden. Ich weiß, wie sehr ich dann auch versuche, die Dinge zu kontrollieren und wie sehr ich mich selbst verbrannt habe.
Ja.
Und das ist halt die Seite, die ich dann auch gesehen habe bei den FriseurunternehmerInnen. Gehen da von morgens bis abends, machen den meisten Umsatz, haben schlechtes Gewissen, wenn sie früher Feierabend machen, fangen die Nichtauslastung ihrer Mitarbeiter auf und versuchen irgendwie alles unter einen Hut zu bringen.
Und das Geschäft.
Und dann habe ich halt entschieden, dass ich genau da ansetze, dass ich dafür sorgen möchte, dass es den FriseurunternehmerInnen gut geht. Dass die einen stabilen, wachsenden Umsatz haben, dass die sich auch Freizeit gönnen, dass die in ihre Führungsrolle reinkommen und dass sie dann natürlich durch diese Führungsrolle auch eine neue Mitarbeiterführungsqualität einfach etablieren. Weil ich glaube, dass niemand mit Absicht schlecht führt. Wir haben es einfach nicht gelernt.
Ja, richtig.
Und das ist auch eine Sache, die für mich in der Meisterschule gefehlt habe. Ich hatte mich sehr gefreut auf Teil 4 der Meisterschule Pädagogik. Endlich wird alles untermauert, was ich jahrelang gefühlt habe. Nichts. Der Pädagogiklehrer hat sich reingesetzt, hat sein Buch vorgelesen, 3 Stunden lang. Und danach bin ich rausgegangen und war hirntot. Das
ein besonderer Humor, aber schön, ja.
Ja, und das ist halt etwas, wo ich sehe, wo ich jetzt auch die Tools habe, um das aufzufangen. Und das beginnt ja immer bei uns selbst. Und mein Ansatz ist halt immer, erstmal brauchst du Sauerstoff, wie in einem Flugzeug. Da wird zu dir auch gesagt, ne, wenn diese Sauerstoffmasken runterkommen, versorge dich und versorge deine Kinder. Und deswegen ist es meine, oder sehe ich das als meine Aufgabe, mit den FriseurunternehmerInnen zu arbeiten, damit es denen gut geht und die ein gutes Umfeld haben. Oder ein gutes Umfeld schaffen.
Genau, ein gutes Umfeld schaffen können und nicht so an der Kante laufen. Ne? Also immer so dieses auf der, wie sagt meine Freundin, immer auf Kante genäht. So dieses immer knapp, immer so am Abgrund. Sind immer viele FriseurunternehmerInnen, jetzt fange ich auch schon an zu gendern, sind wirklich so immer am Kämpfen mit der Existenz in dem Fall, also mit der wirtschaftlichen Existenz, dass kaum noch Zeit bleibt für eben diese Herzensangelegenheiten, die wir Friseure ja eigentlich können, von der Pike auf. Also ja wirklich eigentlich grandios. Ich komme gerade nochmal an einem Thema vorbei, was mich so beschäftigt auch. Die meisten Führungskräfte in Unternehmen, ich arbeite viel mit Filialisten, da sind die Salonleiterinnen, sind die, die den meisten Umsatz machen. Und es widerstrebt sich ja im Grunde komplett. Also viel Umsatz, Gratulation, da kann man wirklich immer nur sagen, wow, wenn man so hohe Zahlen mal liest, wirklich, das wertschätze ich sehr. Und gleichzeitig denke ich, die Aufgabe, wofür ihr das Geld mehr bekommt oder wofür ihr, lassen wir das Geld mal raus, wofür ihr irgendwann mal Führungskraft werden wolltet, vermutlich, genau das könnt ihr ja gar nicht machen, wenn ihr so voll seid mit Kunden. Also ihr könnt euch gar nicht um euer Team kümmern, ihr könnt gar nicht auf die Teamkultur achten, ihr könnt gar nicht auf die Azubis eingehen oder eben auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter, damit die beim Kunden da sind. Ne? Also Raum schaffen bei den Unternehmern, in meinem Fall immer auch noch Raum schaffen bei den SalonleiterInnen, damit die halt entsprechend überhaupt ins Führen kommen können. Und dann ist ja die nächste Frage, die schöne Geschichte von deinem Teil, was war es, Teil 4, hast du gesagt, ne? Pädagogik oder halt so Führung und so. Was haben wir denn da gelernt? Mein Meister ist, muss ja kurz rechnen, ich rechne gar nicht erst, irgendwas um 2002 oder so, 3 vielleicht. Ne? Da war ja noch Hierarchie. Also da war ja auch so dieses, was musst du können? Du musst Klartext reden, du musst Respekt dir verdienen. Also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber es waren Parallelen zur Bundeswehrzeit aus meinem Leben erkennbar. Ne? Und das ist ja heute überhaupt nicht mehr greifend. Also heute brauchst du ja eine ganz andere Idee von Führung und Mitnahme von Menschen, damit das überhaupt funktioniert, damit die Dynamik in den Teams entsteht. Und jetzt interessiert mich bei dir, was hast du dir denn für Methoden zugelegt? Also du hast heute die Methoden und Möglichkeiten. Lass mal ein bisschen schauen, was hast denn du so im Methodenkoffer? Reines persönliches Interesse tatsächlich auch. Ich rede dann gerne auch von meinem noch, ne, was ich so habe. Was hast denn du so? Was hast du noch gemacht dann nach deiner Trainerzeit und so?
Also ich habe tatsächlich noch eine sehr komplexe Coaching-Ausbildung gemacht, wo halt der Fokus immer drauf lag vom Innen, ne, vom Ich zu dir zum Wir. Also wirklich von du hast bei dir aufgeräumt, weil das ist auch wichtig. Mhm. So weiß ich halt auch, wie ich andere in dieses Aufräumen begleiten kann. Mhm. Dann halt im Dialog und halt auch in der Gruppe. Und das sind halt einfach Methoden, die ich durchgehend anwende, bei meinen Kundinnen auch. Mhm. Weil damit fängt es ja an. Weil Kommunikation beginnt immer bei dir. Wie redest du mit dir?
Nehme ich diesen Ball, forme ihn kurz und werfe ihn zurück. Weil, also erstmal finde ich diesen Satz sehr, sehr schön, vom Ich zum Dir zum Wir. Also mein Satz immer, starke Ichs, starkes Wir. Aber das Ich an sich muss stabil sein, in seiner eigenen Haltung, reflektiert sein in der eigenen Haltung. Aber da fangen ja die wenigsten wirklich an. Die meisten versuchen ja erstmal im Außen die anderen zu verändern, weil das erstmal leichter erscheint und weil man natürlich auch nicht an den eigenen Blockaden, Hemmnissen, inneren Schmerzen vorbeikommt, wenn man den anderen dazu, es schafft, ihn dazu zu bringen, sich anders zu verhalten, damit die inneren Themen nicht angesprochen werden. Wie machst du das in deinen Coachings? Gehst du auf diese inneren Themen der Führungskräfte in dem Fall auch richtig tief auch mit rein? Machst du das? Inner Work mit denen?
So wie es ansteht. Ich habe keine therapeutischen Ansätze. Mein Fokus liegt auf der Kommunikation. Das heißt, da nehme ich ja schon wahr, wie reden die Leute über sich selbst. Und da setze ich halt an. Ohne dass ich irgendwelche Traumas auflöse, ohne dass ich, wie gesagt, in eine Therapie reingehe, das mache ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, für eine gute, wertschätzende Kommunikation zu sorgen und die beginnt bei den Leuten, weil danach ändert sich ja alles. Wie du mit dir selbst redest, ändert sich dann auch plötzlich, wie andere mit dir sprechen und wie du mit deinem Team sprichst und wie das Team mit den Kunden spricht. Also das ist immer so diese Schleife, die sich dreht. Das ist mir halt wichtig und ich komme halt auch noch aus dem gewaltfreien Kommunikationskontext. Da habe ich halt auch einige Tools, die ich einfach anwende, deeskalierende Maßnahmen. Und gerade so in Team-Meetings, dass wir halt auch überlegen, okay, was könnte denn schiefgehen bei deinem Team-Meeting? Was ist deine Angst und wie kannst du da kommunikativ auch rausgehen? Und letztendlich versuche ich einfach meine Kundinnen dahin zu bringen, sich selbst wertschätzend zu behandeln, dadurch andere wertschätzend zu behandeln und zuzuhören. Für mich ist auch ein ganz großer Schlüssel zuhören, weil wir haben verlernt zuzuhören, wirklich zuhören. Und da verwende ich halt auch immer einige Übungen, auch gerade ich habe ja auch eine Friseurunternehmergruppe, wo ich halt auch so Übungen mitbringe zum Zuhören, dass hier wirklich mal ein Licht aufgeht, ja, wir hören nicht zu. Wir hören zu und während wir zuhören, denken wir über Antworten nach und können es kaum abwarten, diese Antworten rauszubringen. Und du kennst es wahrscheinlich auch, Thomas.
Ich kenne das Problem.
Genau. Und deswegen ist es halt einfach immer gut zu sagen, okay, ich habe dich gehört. Du musst jetzt ja nicht sagen, ich habe dich gehört. Aber letztendlich ist das ja die einzige Antwort, die es bedarf. Und da ändert sich halt auch schon viel. Dass auch die MitarbeiterInnen, die sonst eher schüchtern sind, wo meine Kunden sagen, ja, Mensch, so mit der weiß ich gar nicht. Und dann hört er einfach zu. Und keine Antwort ist falsch und keine Antwort ist schlecht. Ich versuche das auch immer so, diese Team-Meetings so stattfinden zu lassen, dass die MitarbeiterInnen halt Vorschläge bringen. Und da gehe ich halt auch mit meinen Kunden die schlechteste Antwort durch Und was machen wir mit der schlechtesten Antwort, sollte die kommen? Dann wird halt auch nicht gesagt, hier, Gott, kann man auch so bescheuerte Ideen haben, sondern danke, ich habe dich gehört, ich denke drüber nach. Und das schafft halt Vertrauen, das ist dieses Feld des Vertrauens und das kriegst du durch Zuhören hin.
Jetzt war ich gerade, das ist ein schönes Beispiel, was du hier gerade aufmachst auch, weil ich war gerade auch in Gedanken weg. Und zwar über diesen schönen Satz, ich habe dich gehört. Mhm. Weil das kommt einem ja als Führungskraft, ich habe selber großes Team bei Vella im Key-Account geleitet, groß, ja. 7 Menschen, aber ein Team geleitet, war Salonleiter. Und man hat ja, Thomas, als Führungskraft auch schnell mal die Idee und den Gedanken, den Antrieb, immer die Lösung sofort zu haben und etwas dazu sagen, so dieses, ich habe dein Problem gelöst, ich unverzichtbar. Ne? So. Und ich hatte das in einer meiner persönlichkeitsentwickelnden Seminare, die ich selber nutze, also wo ich Teilnehmer bin, war das genauso eine Übung, mal einfach sich die Kritik eines anderen über die eigene Person anzuhören. Und da war der Satz, ich habe dich gehört und ich entscheide selbst, was ich damit mache. Mhm. Und das fand ich damals das war für mich eine sehr bewegende Erfahrung, das in die eigene Hand zu nehmen und sozusagen nicht alles, was vom Gegenüber kommt, dann auch immer so oft als Auftrag zu verstehen, eben ein Problem zu lösen oder als Auftrag zu verstehen, das Verhalten zu ändern oder so, sondern wirklich zu sagen, ich habe das gehört, das warst du, hast das mit Jennifer, du hast mir das jetzt gesagt, ist okay, aber ich bin ja erwachsen groß, ich entscheide selbst, was ich damit mache und ja, ich komme mit meiner Entscheidung ja dann auch wieder auf dich zu. Also nicht, ich habe dich gehört und jetzt ist Schluss hier, sondern ich habe dich gehört, ich entscheide, was ich damit mache und ich melde mich bei dir. Das fand ich eine unglaublich entspannende Situation, eben nicht so reagieren zu müssen unbedingt und vor allem auch Raum zu lassen, weil Dinge, das lerne ich gerade, bin erst 42, ich lerne noch viel. Ich lerne noch, würde Frank Braun sagen. Grüße an Frank Braun. Ich lerne das gerade, wirklich da mich auch mal zurückzunehmen, zu sagen, okay, gehört. Und dann lass uns mal gucken, was in den nächsten Stunden zum Beispiel auch zu dem Thema passiert, was uns da auch kommt. Weil die erste Antwort, die man so hat, ist ja meist ein Erfahrungswert und meist so ein Automatismus, aber nicht unbedingt das, was wirklich passt.
Richtig. Punkt. Du bringst es auf den Punkt.
Naja, du also auch vorher schon, das war jetzt so eine Geschichte von mir, aber das ist wirklich das ist so ein ganz kleines Ding, was eine riesen Wirkung hat. Ne? Toll, dass du das reinträgst in die Branche. Das habe ich noch gar nicht benutzt, dieses Thema in meinen Workshops, weil ich es noch gar nicht darauf adaptiert hatte. Wie muss ich mir einen Tag bei dir vorstellen? Also machen wir mal heute. Du hast heute schon Zoom-Kurs, habe ich gehört. Gestern aus dem Telefonat weiß ich noch, du machst auch viel für die Handwerkskammer. Gibt es das bei euch in Österreich? So was Ähnliches?
Wir haben ja die Wirtschaftskammer, für die halte ich Vorträge. Für die Wirtschaftskammer in Österreich, also in verschiedenen Bundesländern. Mhm. Auch die Friseurinnung, das ist hier tatsächlich ein bisschen anders. In Deutschland hast du ja die Handwerkskammer und die Friseurinnung. Ja. Genau. Hier ist es alles nochmal mehr verschmolzen und ich muss sagen, ich mag die österreichischen Wirtschaftskammern. Ich arbeite da wirklich auch eng mit dem Innungsobermeister zusammen und auch mit vereinzelten Innungsmeistern. Ich finde die sehr innovativ, sehr nah am Menschen. Das ist meine Einstellung dazu und meines Erachtens wird hier in Österreich viel getan. Das schwankt mit Sicherheit von Bundesland zu Bundesland, aber das ist halt auch ein Kontakt, wo ich denke, ja, da kann ich was Sinnvolles mitnehmen oder auch mitgeben.
Das finde ich wirklich auch wieder einen spannenden Aspekt, weil diese Handwerkskammern sind ja in Deutschland, wie drücke ich es aus? So ein kleines bisschen, also es gab jetzt mal, das hatte mir Tobias Klump erzählt von der Clips, dass jemand im Interview hatte, so eine ganz begeisterte junge Handwerkskammer oder Innungsfrau. Ich hatte schon überlegt, ob ich den Podcast einlade. Jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Unbekannterweise, liebe Grüße raus. Wo mal wieder ich gehört habe, okay, es gibt auch in diesen Innungen so ganz dynamische Innungen. So, aber das sind so Blitzlichter, die man hört. Und von dir, natürlich auch nur ein Blitzlicht, höre ich, Wirtschaftskammern sind was Nützliches. Das nehmt ihr auch als nützlich wahr fürs Handwerk.
Und also ich war jetzt, am 17. war ich in Tirol. Bei dem Herrn Clemens Happ und habe da einen Vortrag gehalten, auch wo es halt um Teamwork 2.0 geht, wie sieht die Zeit aus. Und er hatte vorher halt Ehrungen gemacht an seine Mitglieder und hatte da auch echt, und das fand ich so gut, der hat wirklich so gerade heraus auch Dinge angesprochen, auch zu den FriseurInnen, die da saßen. Und der hat so gut auf den Punkt gebracht. Und er arbeitet meiner Meinung nach wirklich sehr innovativ, sehr zeitnah und hat auch gesagt, Leute, wir müssen auch Geld verlangen für unsere Haarschnitte, für unsere Kunst und hat das alles sehr charmant und toll gemacht. Also es war einfach sehr angenehm. Also es lief wirklich so im Flow.
Cool, klingt gut. Gehen wir zurück zu dem Tag von dir. Wie sieht denn so ein Tag aus? Also wann haben wir angefangen? 13:30 war es, ne?
Richtig.
Was ist bis hierhin schon gelaufen? Wie muss ich mir den Tag von dir vorstellen?
Also tatsächlich, um 5.40 Uhr klingelt mein Wecker.
Mein Gott. Meiner nicht. Respekt. Also das ist schon früh, aber ich kenne noch jemanden in meinem Leben, dem das so geht. Mhm.
Dann schmeiße ich mir eine Meditation an. Und entweder ich höre sie oder ich schlafe wieder ein. Da bin ich schmerzfrei. Also das ist das Unterbewusstsein, weißt du. Ich bin jetzt, Meditation kann ich, obwohl ich schon lange übe, schlecht folgen. Ich habe das auch, diesen Anspruch abgelegt. Also entweder ich höre die Meditation oder ich schlafe wieder ein, stehe dann um 6.30 Uhr auf, habe dann auch hier tatsächlich morgens mein Sportprogramm. Das brauche ich. Ich brauche morgens Bewegung. Ich habe so ein Heimtrampolin. Entweder ich springe auf dem Trampolin oder ich gehe eine Runde Radfahren. Ach, Yoga, schön. Alles Mögliche. Mhm. Um 8, 8.30 Uhr sitze ich dann am Schreibtisch und entweder es gibt halt Online-Termine. Ich arbeite mit meinen Kundinnen ausschließlich über Zoom, also online. Mhm. Dann gibt's natürlich einfach Dinge, Buchhaltung, Dinge, die abzuarbeiten sind. Ich habe ja auch meine Social-Media-Kanäle, mein Newsletter, das muss ja natürlich auch alles gemanagt, organisiert werden, Neukundengespräche organisieren, solche Dinge. Mhm. Dann bin ich noch Kolumnistin in der Zeitschrift, in der Friseurzeitschrift Overhead. Mit denen habe ich auch viel zu tun. Die Overhead.
Also, Entschuldigung, habe ich noch nie gehört. Das ist ein Ding. Ich höre wirklich noch nie. Das steht auf keinem meiner Listen. Ist das österreichisches Format? Österreichisches Format?
Ja, also die haben den Sitz auch in Wien und die finde ich halt auch einfach gut. Die sind ehrlich, sind halt auch sehr friseurisch. Ich mag das auch nicht, wenn das nachher alles so ja schwarz-weiß ist. Das machen die nicht. Die haben echt tolle Redakteure auch und also ein super Blatt, Overhead. Ne, ansonsten abonnieren.
Ich habe gerade mal aufgeschrieben. Können wir eventuell da noch in die Shownotes packen dann, ne? Wenn wir dann hinterher. Mhm.
Ja, also lass uns da gerne die Overhead reinpacken. Ich bin da sehr begeistert von.
Ja.
Das sind natürlich Dinge, die halt auch abgearbeitet gehören. Dann habe ich auch noch meine Friseurgruppen, mit denen ich halt arbeite, weil ich der Meinung bin, in Einzelgesprächen lösen wir halt Dinge, die halt einzelne Personen betreffen. Aber ich mag halt auch die Gruppen, da kannst du Teammeetings üben, da kannst du halt Feedback-Kultur üben, das, was du vorhin gesagt hast, solche Dinge. Und ich arbeite ja nur mit FriseurunternehmerInnen. Mhm. Und mir ist es halt wichtig, immer noch zu gucken, wie geht's denn den jungen Menschen in der Branche? Und da haben wir hier in Wien das New Talent Studio. Österreich ist ein bisschen anders als Deutschland. In Deutschland ist es ja so, du gehst zu deiner, hast deine Ausbildung und am Ende hast du deine Gesellenprüfung. Mhm. Das ist hier in Österreich tatsächlich etwas anders gehandhabt. Das heißt, du hast deine Ausbildung, deine Lehrzeit und dann kannst du, wenn du dich möchtest, freiwillig zu deiner Lehrabschlussprüfung anmelden. Aha. Das heißt, wir haben hier FriseurInnen mit und ohne Lehrabschlussprüfung. Und manchmal ist es halt so, dass das Leben gerade die Lehrabschlussprüfung verhindert. Und das sind gar nicht so wenige Dinge. Oder die sind halt einmal durchgerauscht. Mhm. Und da haben wir halt so 6-Wochen-Kurse, wo wir die Auszubildenden fokussiert auf diese Lehrabschlussprüfung vorbereiten. Und da bin ich halt auch...
Fachlich.
Fachlich, also in fachlich und theoretisch.
Ja.
Okay. Und... Und da ist es mir halt auch wichtig, immer so, ja, die da rein zu begleiten. Ich mache mit denen gerne den ersten Tag. Heißt willkommen, wir überlegen, welche Werte hat jeder, welche Ziele hat jeder, auch langfristige Ziele. Also ich mache da halt auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, lasse ich einfließen. Und natürlich ein großes Thema ist Prüfungsangst. Und das bieten wir jetzt auch neuerdings den Kursen an. Weil ich habe ja auch eine Hypnoseausbildung, mache auch Fantasiereisen, Meditation. Und damit die halt so gelassen wie möglich in ihre Prüfungen reingehen. Und das ist mir halt einfach wichtig, mit den jungen Menschen noch zu arbeiten, weil das ist für mich die andere Seite.
Das ist
und einfach zu sehen, was brauchen die, wie geht's denen?
Ja, um im Grunde auch zu wissen, was kann man den UnternehmerInnen auch sagen, dass die,
ja.
Das ist ja ansteckend mit dir, ich erlebe mich am Gendern, das mache ich nie. Also ganz selten mache ich das. Das fällt mir selber. Was sagt man den UnternehmerInnen, dass die eben auch ein bisschen mehr noch Verständnis für die nachfolgende Generation, ne? Gibt es bei euch in Österreich auch die Generation Z? Natürlich gibt es die. Aber ist das so ein Begriff auch bei euch? Das wird ja hier in Deutschland immer so ein bisschen, naja, mit auch beäugt, ne? Die neuen, ich übertreibe, ich überspitze jetzt, wobei ich die Aussagen kenne, die wollen ja nicht mehr arbeiten, die wollen alle nur erfolgreich sein und so. Da gibt es ja viele Wertekonflikte, kann man sagen, oder Haltungskonflikte zwischen den eingesessenen Altgeprägten und den Neugeprägten sozusagen, ne? Ist das bei euch auch so?
Ja, und ich meine, es ist doch auch verständlich. Stell dir mal vor, du bist jetzt vielleicht irgendwie 18 bis 20, vielleicht 22 Jahre alt. Weißt du, bist flauschig in die Schule gegangen, dann kam Covid, dann hast du wieder
Flauschig in die
deine.
Schule. Ja, genau. Es war alles schön kuschelig warm. Das ist schon recht.
Ja, super. Du hast deinen Körper in eine Schule gebracht, dann kam Covid, dann hat dein Körper auf der Couch gesessen und dann hast du vielleicht auch mal geguckt im Internet. Das war ja sehr belebt. Das Internet in dieser Covid-Zeit und hast da auch die ganzen lustigen Influencer gesehen und hast gedacht, wie cool ist das denn? Die machen dies und das und jenes, verdienen ein Heidengeld, ein heiliges Geld, wollte ich schon sagen, verdienen ein heiliges Heidengeld und haben so ein relaxtes Leben. Das will ich auch. Ganz ehrlich, wenn ich 16 wäre, wären die wahrscheinlich auch meine Vorbilder. Ich weiß das nicht. Ich bin nicht 16.
Nicht mehr ganz.
Und das dürfen wir uns halt auch einfach angucken.
Plus, ich habe es von einem älteren ja, Kollegen auch schon gehört, war so ein Podcast, weiß gar nicht, der gesagt hat, wir haben uns die ja auch rangezogen.
Ja.
Ist ja auch eine nachfolgende Generation, ich zähle mich da dazu. Wir hatten ja gar keine, wir hatten ja keine, wie sagt man denn, krassen Zwänge oder so. Klar, wir mussten in die Schule gehen. Aber es gab kaum Entbehrungen für die meisten von uns. Ne? Alles war immer im Überfluss da. Ist ja schon ein bisschen Schlaraffenland gewesen, die letzten Jahrzehnte. Ne?
Ja.
Und dass das teilweise als mit Arbeit erwirtschaftet wurde, das hat man ja gar nicht so wahrgenommen. Geht es mir zumindest. Also ich habe in meinem Umfeld viele Menschen, die viel gearbeitet haben, aber ich habe auch so harte Arbeit eigentlich nie erlebt. Das hat mir nie einer, war der Hausbau bei meinen Eltern, das empfand ich mal als harte Arbeit. Da wusste ich, ich werde kein Bauarbeiter. Ne? So, es war für mein zartes Wesen war das nichts. Aber so wirklich harte Arbeit habe ich in meinem Umfeld nie gehabt. Es waren alles entweder Empathieberufe oder Wissensberufe. Ne? Also, spannendes Feld. Also ihr habt die auch. Hast du für die UnternehmerInnen einen Gedanken zu der Generation? Also außer jetzt natürlich die Herleitung, dass du sagen kannst, du weißt oder hast eine Idee, woher das kommt, so diese Haltung zu dem Thema. Aber hast du, was sagst du deinen UnternehmerInnen? Wie sollen sie rangehen mit den Menschen? Oder mit welcher Haltung begegnet man ihnen am besten? Was ist deine Empfehlung?
Also das, was mir halt oft begegnet bei den Salons, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie teilweise, es gibt immer zwei Lager. Fangen wir mal anders. Es gibt immer zwei Lager. Und ich muss auch ehrlich sagen, bevor ich mit einem Friseurunternehmer oder einer Friseurunternehmerin zusammenarbeite, gibt es halt dieses Erstgespräch, das machst du ja auch. Und ich möchte für mich auch einfach checken, hat diese Person Ziele, hat sie Vision und wie ist der Umgang? Wenn ich im Erstgespräch jemanden habe, der mir einfach nur sagt, wie scheiße seine Mitarbeiter sind, lehne ich die Zusammenarbeit ab. Das heißt, ich arbeite nur mit Menschen, die sowieso einfach schon Empathie für ihre MitarbeiterInnen haben. Das ist mir wichtig. Das sortiere ich gnadenlos aus. Deswegen gerate ich halt nicht an diese ganz krassen Leute. Und da wenn dann nur kurz. So, das heißt, die FriseurunternehmerInnen, mit denen ich arbeite, haben eher so teilweise das Verständnis zu viel und auf der anderen Seite eine Erwartung, die nicht erfüllbar ist. Also Verständnis zu viel ist, ja, wir müssen das den Leuten ja recht machen, ja, dies und das und bla bla bla. Ne? Das heißt,
Beglückungswirtschaft ist das dann, ne?
Beglückungswirtschaft, das ist ein guter Begriff.
Ja.
Und auf der anderen Seite dann aber, ne, die könnten ja Leidenschaft mitbringen. Und ich bin ja früher auch länger geblieben. Und ich weiß nicht, so war das bei mir nicht. Ich kenne das anders. Ich war anders als Mitarbeiterin. Und dann sage ich ganz klar, solange du keinen Rahmen schaffst, wird sich erstens niemand sicher fühlen und zweitens werden die Leute machen, was sie wollen. Also das ist auch einfach so eine klare Aussage. Wir müssen auch weg aus dieser, wir haben uns alle lieb Nummer, sondern ein klarer Rahmen. Und das ist für mich das Allerwichtigste in der Führung. Einen Rahmen abstecken. Der Rahmen darf mit Liebe abgesteckt werden. Keine
Danke.
Frage. Und mit Wertschätzung.
Ja,
Aber dennoch.
und bunt. Ich habe einen bunt,
Und bunt.
deine Worte entstehen Bilder. Ich habe jetzt gerade keinen festen Eichenrahmen vor Augen, sondern eher irgendwas Glänzendes mit vielen bunten, schillernden Farben, weil so einen Rahmen kann ja auch was Inspirierendes sein, tatsächlich, ne? Wo du mal
Ja.
an eine Grenze kommst und sagst, okay, wie gehe ich damit um? Was kann ich vielleicht tun, um drüber hinwegzukommen, einerseits? Und andererseits aber, was ist im Rahmen der Grenze jetzt eigentlich auch noch möglich? Ne? So. Okay, kannst du
ansprechen? Entschuldigung. Also der Rahmen ist für mich halt Grenze, ja. Vielleicht in erster Linie gibt er Halt. Mhm. Wenn ich halt irgendwo in einem festen Rahmen stecke, dann ist der ja begrenzt. Das heißt, ich kann mich da auch gegenlehnen, ich falle da nicht durch. Mhm. Ich habe Halt. Und das ist es halt, was vielen fehlt. Die sagen halt, ja, wir wollen ja bla bla bla, alles so nett, bla bla bla, aber dann haben die Leute keinen Halt. Mhm. Und wer keinen Halt hat, wenn nicht geführt wird, ist unsicher. Weil dann weißt du nicht, ja, wie soll ich das jetzt machen, wie auch immer. Ne? Und dann machen die Leute die Dinge falsch, dann sind die Chefs frustriert, bla bla bla, Endloskette. Also für mich ist der Rahmen das Wichtigste. Und
Ist der Rahmen ein Geländer, aber keine Gehhilfe?
Das ist verdammt gut. Da muss ich drüber nachdenken. Ist der Rahmen ein Geländer, aber keine Gehhilfe? Ich denke, es ist eher ein Rahmen, in dem du dich bewegen kannst.
Hm, alles gut.
Und der dich hält, wenn du dich anlehnst. Ich weiß nicht, ob ich das mit einer Gehhilfe. Das ist für mich zu weit weg mit der Gehhilfe. Aber
für mich entsteht das Geländer. So, an dem ich sehe mich gerade mit deinen Worten gut geführt von einem Geländer über einen sehr schönen, aber eben auch etwas holprigen Weg durch die Alpen laufen. Und dieses Geländer gibt mir eine Form von Sicherheit, ohne Frage. Mhm. Aber das Geländer behindert mich auch nicht im Weiterkommen.
Ah, ja.
Es ist aber auch keine Krücke, die mich irgendwie stützt, sondern es ist einfach das gute Gefühl, ich kann nicht runterfallen, obwohl es holprig ist und obwohl ich diesen wunderschönen Weg gehen darf. Diese Herausforderung unter meinen Füßen spüre sozusagen. Ja.
Mhm, das ist sehr gut. Das gefällt mir.
Hier, und ich wohne gar nicht in den Alpen. Ne? Ich wohne, aber ich bin begeisterter Mountainbiker. Vielleicht liegt es daran. Ne? Haben wir das.
Und für mich ist halt der erste Punkt auch für diesen Rahmen, dass ich auch sage, dein Salon, deine Regeln. Und das ist halt auch eine Sache, die viele nicht haben. Und diese Regeln, wie gesagt, die müssen immer wertschätzend sein. Aber dennoch sind es Regeln, weil das ist ja auch Halt. Alles, was Halt gibt. Und in diesem Rahmen, genau mit dem Geländer, können die Leute sich bewegen. Das heißt, es gibt einen Rahmen, ein Gelände. Und dennoch kann ich die Menschen innerhalb dieses Geländes fragen, wie machen wir das? Was brauchst du, um dich hier wohlzufühlen? Welche Ideen und Vorschläge hast du? Wie können wir das umsetzen? Wie kann auch dein Job dazu beitragen, deine persönlichen Ziele zu erreichen, aber immer noch innerhalb des Geländers? Ja. Und dann ist halt auch die Sicherheit da zu sagen, ich brauche das und das, ich sehe das und das, lass uns das und das probieren.
Mhm. Schön. Ich mag dieses Bild sehr, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich stolper gerade nochmal, ist ja heute hier ein Gespräch, ne? Will ich auch nicht zu sehr challengen, du sagst, wenn ich zu anstrengend werde.
Hau raus!
Ich stolper über das Wort Regeln, weil ich im Hinterkopf ich bin Regeln, das ist mir was sehr Anstrengendes, Regeln. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber was ich mag, ist dieser Gedanke, ein Unternehmen nach Prinzipien oder nach Haltung, also wie nach Werten im Grunde auszurichten. Ja. Also das Geländer eher, für mich Geländer bei dir Rahmen, das Geländer eher nach Prinzipien zu gestalten, das sind unsere Handlungsprinzipien, an denen wir unser Verhalten rückblickend messen lassen dürfen. So.
Ja.
Und dann ist es nicht eine Regel und nichts was Starres, sondern ich kann alles für meinen Kunden tun, sozusagen, wenn das die Regel ist, tu alles für deinen Kunden, dann wird es ziemlich anstrengend. Aber das Prinzip, wir tun alles für unseren Kunden und behalten uns selbst im Blick.
Ja.
Es gibt der ganzen Sache so eine gewisse Flexibilität, alles für den Kunden und ohne mich selber zu vergessen. Ja. So beides darf sein und daran kann ich es auch messen. Habe ich alles gegeben für meinen Kunden? Ja. Und habe ich mich selber dabei übergangen? Ja, scheiße. Okay, dann dürfen wir das gerne anders machen, ne? So. Ja. Aber beides, also das sind so diese Balancen und ich glaube, für mich lässt sich das über Prinzipien leichter bewerkstelligen. Das sind auch Wording-Fragen jetzt, ne? Aber so, ja, bin spannend. Wenn du mit UnternehmerInnen zu sowas arbeitest, also wir sind ja auch noch ein kleines bisschen bei deinem Tag, ne? Du hast schon gesagt, was du alles machst. Ein sehr schön breites Portfolio, wo du viel Einfluss nimmst auf einen großen Teil der Branche. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Wenn du mit deinen UnternehmerInnen in den Gruppen arbeitest, wie ist das? Du hast drei Gruppen, du hast eine Community um dich ringsherum. Ist das sowas wie das Schönsein Blog Club oder?
Nein, also das ist bei mir tatsächlich anders. Also ich biete das halt an zu den 1:1, die ich anbiete. Also Einzelgespräche, haben die halt zusätzlich noch die Möglichkeit, wöchentlich an den Gruppencalls teilzunehmen. Und manche meiner Kundinnen habe ich da nie gesehen, die haben da keine Lust zu. Manche sind immer dabei. Also da ist auch spannend, wer immer auftaucht.
Ja, ja.
Und da geht's bei mir um zwei Aspekte. Halt einmal um Themen, die halt alle betreffen, die halt aber auch schnell alle im Salon betreffen. Und aufziehen tue ich das wie ein großes Team-Meeting. Das heißt, wir überlegen halt auch vorher, wie wollen wir diese Stunde verbringen, was ist wichtig, dann kommt das Thema. Und bei mir gibt's immer nur Überschriften. Und dann sammle ich halt die Inhalte. Und am Ende haben wir dann halt ein volles Whiteboard. Und dann nehme ich die einmal mit in die Metaebene, in die Vogelperspektive. Weil wir haben dann zu einem Thema gemeinsam etwas erarbeitet. Alles, was die sagen, wird aufgeschrieben. Von mir kommt nur die Überschrift. Ich weiß natürlich vorher, was ich auf diesem Whiteboard stehen haben möchte. So strukturiere ich ja meine Fragen. Dann nehme ich die, wie gesagt, mit in die Vogelperspektive und sage halt, hey, wir haben das und das gemacht. So habe ich dieses Meeting jetzt eröffnet. Ihr habt alles gesagt. Ich habe nichts gesagt. Alles, was ihr gesagt habt, steht drauf. Es ist euer Plan und so weiter. Und genau so macht ihr das mit eurem Team. Also ich versuche da zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. So dieses Grundsätzliche, wie das halt in diesen Gruppen stattfindet. Dann sind wir jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da reingekommen sind. Also ich bleibe da auch sehr immer im Fluss und gucke, was brauchen die Menschen gerade. Ich habe so einige Dinge vorbereitet. Aber mir ist es einfach auch wichtig zu gucken, okay, was wollen die heute? Wer ist da? Was brauchen die? Und wir haben eine ganze Zeit lang, das war echt urspannend, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht.
Ja.
In den Gruppen. Das war natürlich ganz anders aufgezogen. Aber da ist halt auch immer wichtig zu sehen, ja, hey, so wie es dir geht, so geht's mir auch. Und wie kann ich halt resilient werden? Also was brauche ich für meine Resilienz? Und das ist halt, sind halt auch so Aspekte, die manchmal aufploppen. Ich versuche immer sehr flexibel zu sein.
Das, was gerade dran ist, wird dann gemacht. Ich finde das sehr schön, Team-Meetings oder, also du machst ja Workshops für UnternehmerInnen in der Form, wie ein gutes Team-Meeting in der heutigen Zeit eigentlich sein kann. Und somit hast du ja sozusagen am Erleben, also die haben das selber mal erlebt, wie das sich anfühlt, wenn man gehört wird, wenn man eingebunden wird als Mitarbeiter, wenn man mitgestalten darf, wenn man sich in Selbstwirksamkeit erfährt. Ne? Finde ich einen sehr interessanten Aspekt, dieses eigene Erleben schon zu, also muss ich auch Chapeau, das ist eine Fähigkeit, Workshops zu erstellen, die ein eigenes Erleben aus Sicht eines anderen herstellen.
Mhm.
Toll.
Danke.
Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Willst du sagen?
Also ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht. Ich komme aus dem suggestopädischen Bereich, also Suggestopädie, Superlearning, Coaching. Dann habe ich noch eine Trainerausbildung auch bei der Vera Birkenbiel gemacht. Ich bin ein wahnsinnig großer Vera Birkenbiel-Anhänger, gehirngerechtes Lernen.
Ja, ja.
Und dann halt auch, wie gesagt, noch andere Trainerausbildungen. Also ich bin ständig in Bewegung. Also ich mache auch mindestens im Moment nur noch 2 bis 3 Ausbildungen im Jahr, weil ich brauche das auch einfach so in diesen Austausch kommen.
Glaube ich.
Und dann habe ich halt, das habe ich aber sehr früh schon gemacht, das habe ich tatsächlich in meiner Zeit auch gemacht, wo ich noch Fachtrainings gegeben habe. Immer weißes Flipchart, Fragen gestellt, alles, was die Leute gesagt haben, an die Wand geschrieben, so baue ich ganze Farbseminare auf. Ich sage nichts und die wissen alles. Und das ist mir halt auch wichtig. Das mache ich jetzt auch, wenn ich da in diesem New Talent Studio unterrichte. Farbe ist halt immer noch so mein Steckenpferd. Du kannst mich nachts wecken und ich erzähle dir alles über Farbe. Das kriegt niemand mehr raus aus meinem Hirn. Und das mache ich halt nur noch exklusiv für diese Schüler da. Das sind Seminare, die gebe ich sonst nicht mehr. Und das heißt, weißes Whiteboard, weißes Flipchart. Ich stelle Fragen, die sagen alles und irgendwer weiß immer was. Und darauf musst du dich verlassen. Auf die Qualität deiner Fragen. Und am Ende sage ich, wisst ihr was, Leute? Denkt mal drüber nach. Was habe ich euch denn beigebracht heute? Alles, was hier steht, nichts ist von mir, gar nichts.
Ja.
Alles ist von euch. Mhm. Und dann sitzen die da, die jungen Menschen, und dann fällt ihnen erstmal die Kinnlade runter. Und das ist für mich einfach eine Form, wie Wissen vermittelt gehört. Weil Education kommt ja auch von educare, von herausziehen. Das heißt, ich sehe meine Aufgabe immer darin, das Wissen aus den Leuten herauszuziehen. Und das versuche ich halt weiterzugeben. Weil so kannst du dein Team trainieren. Und die machen letztendlich das, was du dir vorgestellt hast. Die leben deine Vision mit, ohne dass du es ihnen gesagt hast. Einer meiner großen Mentoren, der Tobias Beck, hat gesagt, sag es mir, vielleicht merke ich es mir, zeig es mir, vielleicht merke ich es mir, lass es mich erleben und das bleibt für immer. Und das ist mein Ansatz. Weil letztendlich die Lehrlinge, die wir haben, oder wir selber auch, wir sind doch in der Schule wirklich tot und blöd gestellt worden. Du kommst als junger Mensch in die Schule, als Sechsjähriger kommst du in die Schule, musst da plötzlich sitzen, musst dich anpassen, musst da 45 Minuten einfach auf so einen depperten Holzstuhl hocken und kriegst Wissen einfach draufgeklatscht. Mhm. Ohne Bund, ohne irgendwas.
Ist leider.
Und da, wo ich die Chance habe, das zu ändern, ändere ich das. Und da müssen wir halt die Leute rausholen aus dieser Lethargie. Wenn die Schüler da den ersten Tag sitzen, da haben die, denken die auch, okay, jetzt kriegen wir hier alles reingestopft. Und dann müssen sie sich dran gewöhnen. Veränderung tut weh. Und dann sind sie im Flow. Und dann sind sie erstaunt, was alles in ihrem Köpfchen vorhanden ist. So, sorry für diesen Monolog hier gerade.
Das war sehr interessant. Du darfst gerne sprechen. Also, warte mal, ich bin einfach an zwei Themen vorbeigekommen. Eine Geschichte, die ich noch selber erzählen will von mir und meiner Arbeit, aber die stelle ich hinten an. Kannst mich dann, wenn du selber noch dran denkst, dann an den Lohnkonzept-Workshop von letzter Woche erinnern. Da erzähle ich noch was. Aber viel spannender ist gerade, zweiter Punkt, ich teile das jetzt hier mit dir nochmal, wohlwissend, dass es einzelne von meinen Hörern und Schauern schon kennen, diese Idee, aber es ist noch nicht in Umsetzung, es ist noch nicht genug Power da. Und vielleicht bist du der Hebel der Power. Ich träume von einem großen Event, wo 100 Menschen in einem Kreis sitzen, in einem Raum, und zwar 100 Menschen, die zum System Friseur gehören. Also da sitzen Kunden, Unternehmer, Azubis, Mitarbeiter, Salonleiterinnen, Industrie, Handwerkskammer, Innung, von mir aus irgendein Politiker, egal. Alles, was dieses System, da gehören ja unglaublich viele Menschen dazu. Alle in einen Raum, also ich sage mal so 5 bis 10 Leute von einer Gruppe, alle im Kreis und dann Open Space mit dem Gedanken, was braucht's, damit es gelingt. Mhm. Damit Friseurbranche in 3 Jahren wieder Spaß macht. Mhm. Und Achtung, muss ich ganz kurz revidieren. Mir macht das einen Heidenspaß. Ich liebe diesen Job. Ich liebe meinen Job, liebe diese Branche. Aber ich sehe auch viele Menschen, die Branche verlassen, weil sie die Leidenschaft, den Spaß verloren haben. Weil sie es manchmal nicht mehr leisten können, Friseur zu sein. Finanziell. Mhm. Und das sind so freudehemmende Zwänge, die hätte ich gern weg. Die hätte ich gern weg. So. Und mal in einem großen Raum mit 100 Leuten das ganze Systembranche genau darüber zu sprechen, ohne was vorzugeben. Die Themen sind da. Das Wissen ist auch da. Es fehlt nur an dieser, es mal zusammenzuführen und in Bewegung zu kommen dazu. Denn was du gerade beschrieben hast, stelle ich bei meiner geliebten Friseurbranche als größten Kritikpunkt. Wir wissen, dass es nicht so gut läuft. Mhm. Aber viele sind leider schon wie tot oder sie machen es noch zu Ende gefühlt, auch wenn es noch 20 Jahre dauert, bis es zu Ende ist. Aber so dieses wirklich, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt gehen wir es neu an. Jetzt stehen wir mal geschlossen auf, das ist kein Aufruf zur Kartellbildung, und erhöhen mal einheitlich die Preise und gehen hier mal einen großen Schritt. Leute, es kann doch nicht sein, Deutschland, Mindestlohn, wie es in Österreich aussieht, keine Ahnung, dass wir da noch drinnen hängen. Und am 14. im Januar irgendwann der neue Mindestlohn kommt und eine ganze Branche wieder zittert. Das ist doch scheiße. Entschuldigung. Mhm. Und da würde ich gern raus. Und dieser Gedanke, den du gerade aus dieser Bildung von jungen Menschen, die können das. Die wissen so viel. Oder vielleicht wissen sie es noch nicht, aber sie spüren so viel, was gut wäre. Und das mal zusammenzuführen, wäre ein großer Traum von mir.
Ja, dann lass dich nicht aufhalten.
Danke, sehr schön gesagt. Ich dachte, jetzt du sagst, du machst mit oder so. Ne?
Also für mich sind da halt immer Dinge wichtig. Was ist das konkrete Ziel? Wie wird das Ziel umgesetzt? Es ist gar nicht, ich glaube, dass die Leute zusammenzukriegen, ist das kleinste Übel. Mhm. Und wenn ich die da im Kreis sitzen sehe, also ich habe da auch ein absolut visuelles Bild, dann brauchst du einfach noch eine 50 Flipcharts dazu, Gruppen, Dinge werden ausgearbeitet.
Kraftvolle Frage und los geht's. Ja.
Genau. So, dann ist für mich ist immer wichtig, was mache ich mit dem Ergebnis? Das heißt, am Ende des Abends oder des Tages wird etwas rauskommen. Was mache ich mit dem Ergebnis? Weil ich finde, nichts ist so frustrierend, Menschen irgendwo rein zu begleiten und dann wird das Ergebnis nicht weiterverarbeitet. Das heißt, du musst danach einfach terminieren, was mache ich mit dem Ergebnis, wann mache ich das und was ist letztendlich das Ziel? Und dann wäre ich sofort on fire.
Ja, das ist dann... Den nehme ich
das ist so aus der Luftblase. Also ich mag es halt gerne, die Dinge von hinten aufrollen. Das ist ja genau so das, was ich mache. Bei allen Schulungen, die ich gebe, wo ich Wissen aus den Leuten raushole. Ich überlege mir vorher, was ist das Ziel? Was soll auf dem Flipchart stehen? Wann komme ich in die Umsetzung? Wie wird es umgesetzt? Und dann überlege ich mir halt die Fragen, die ich stelle. Also ich fange die Dinge immer hinten an. Das heißt, du müsstest konkret wissen, was möchtest du, dass sich ändert? Wie wird es umgesetzt? Und dann ist der Rest, dann ist der Rest fast leicht. Wir dürfen die Sache nie vorne anfangen.
Ja, wobei das im Open Space halt immer ein bisschen schwierig ist, ne? Weil es kommen ja eben Inspirationen, aber dann muss man natürlich die Schleife bekommen. Ich selbst bin als Unternehmensbegleiter unterwegs, so benenne ich mich auch, weil ich Kunden und Unternehmen immer ein Vierteljahr oder länger begleite. Weil ich von Einzelworkshop, Tagesworkshops nichts halte. Das ist mal ein Übergang oder ein Einstieg. Aber ich weiß, dass ich damit im Grunde kaum was bewirken kann. So. Und aus diesen Dingen, die ich da tue, zum Beispiel jetzt nächste Woche mit meinem Freund und Kunden Michael Junge zusammen eine Zukunftskonferenz beim Unternehmen bei Berlin, wo wir mit den 45 Mitarbeitern oder so, die da sind, einen Tagesworkshop machen mit der Frage Zukunft. Zukunft des Unternehmens. Ja. Wo wollen wir hin? Aber wo wollen wir hin? Aber was haben wir auch schon? Was sind meine Stärken, mein Sinn? Was kann ich einbringen und so weiter? Und aus diesem Workshop entstehen ja dann Projekte, die es dann, oder Themen, nennen wir es mal Themen, ne, die es dann gilt zu bearbeiten. Und wenn es eben die Arbeit ist mit den Führungskräften oder erstmal den GeschäftsführerInnen, ne, dass man dort erstmal eine Richtung geht, mal ein Vierteljahr lang. Oder dass man eben das Thema Preise anfasst oder das Thema Lohnmodell oder das Thema und so weiter. Aber es bin ich ganz bei dir. Es muss aus dem Wissen, was man generiert, dann was entstehen. Und ich bin jetzt gerade in dem Sprechen mit dir über meinen Open Space Gedanken schon auf die zugegeben etwas kopfüberfordernde Frage tatsächlich gekommen. Wie macht man das dann weiter? Weil bin ich bei dir. Also ich danke für die Inspiration. Wenn du 100 Leute ins Denken bringst und Energie erzeugst, die ist ja dann garantiert da, das weiß ich. Ja. Dann muss ja irgendwas entstehen. So, aber wie kriegt man so viele fremde Menschen dann in eine Entwicklung, die sich dann nicht aus dem Auge verlieren? Also, dass es nicht so zerfleddert, das ist ja die Frage dann zum Schluss. Ne?
Also ich glaube, wie gesagt, das ist alles das kleinste Problem. Wenn du ein konkretes Ziel hast und weißt, wie du es umsetzt, dann ist es auch völlig egal, was inhaltlich kommt, weil das wird sowieso passen, weil du dein Ziel ja kennst. Das heißt, dementsprechend stellst du Fragen. Auch in einem Open Space würde ich immer Fragen stellen. Vielleicht auch Gegenüberstellung von den Menschen, von verschiedenen Menschen aus der Branche. Dann bilden sich daraus ja Gruppen. Es bilden sich Arbeitsgruppen und es gibt Menschen, die einfach sagen, sie möchten jetzt nur dabei sein. Und es gibt Menschen, die weitermachen wollen. Also ich glaube, dass da halt einfach, dass das sich auch sehr, sehr gut lösen wird. Und was ich halt immer wichtig finde, für mich ist wirklich immer so, wie komme ich in die Umsetzung? Was ist das Ziel? Das ist für mich das Wichtigste. Beispiel. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber die Wirtschaftskammern und wie das in Deutschland ist. Ich weiß, wie es in Österreich ist, aber nicht, wie es derzeit in Deutschland ist. Die Wirtschaftskammerninnungen, die geben ja auch viel Geld aus und investieren in lustige, bunte Werbung fürs Handwerk. Weil es ist wahrscheinlich auch so. Aus Deutschland kenne ich immer noch den Spruch, was Friseure können, können noch nur Friseure.
Es gab jetzt vor kurzem, Viertel, halbes Jahr her, ich weiß nicht ganz genau, waren auch wirklich die Innenstädte, ich wohne ja in Leipzig, sehr blau von diesen Handwerkskammer-Plakaten. Und immer war das Thema Handwerksberuf. Ne? Also da war auch der Friseur mal mit drauf, da waren aber auch andere Handwerksberufe, Maurer und Co., Tischlerei, waren dann alles beworben. Absolut richtig, gibt es für uns auch. Ja, viel sogar.
So. Das heißt, es gibt diese ganze lustige Werbung. Wenigstens ist sie bunt. Das ist ja schon mal sympathisch.
Ja.
Dann gibt es vielleicht Menschen, die sich angesprochen fühlen. Und jetzt kommen wir nämlich, was machen wir mit dem Ergebnis? Und es gibt immer noch so viele wahnsinnig schlechte Handwerksbetriebe, durch alle Handwerksbetriebe, die wirklich immer noch so führen, wie es vor 30 Jahren der Fall war. Das heißt, ich habe jetzt eine Menge junger Menschen mobilisiert, vielleicht, wenn es gut läuft, wenn meine Werbung bunt genug war. Und dann kommen die in so, olle Handwerksbetriebe, die von Menschlichkeit keine Ahnung haben, die, wo du halt als Lehrling der 90er Jahre behandelt wirst. Und das ist doch dieser Frust, der aufsteigt. Deswegen finde ich es immer wichtig, das zu Ende zu denken. Und meiner Meinung nach ist ein Ansatz nicht lustige, bunte Werbung, sondern die Salons begleiten, dass die in der Lage sind, dass sie überhaupt in der Lage sind, innovative, zeitgerechte Arbeitsplätze zu schaffen. Jungen Menschen, die dort sich zur Lehrabschlussprüfung anmelden, die bei mir im Vorbereitungskurs sitzen. Ich frage die immer, bleibt ihr Friseur oder nicht?
Ja, spannend. Und?
Spannend. Teilweise ist das so, dass 50% sagen, nee, wir ziehen jetzt die Ausbildung durch und dann machen wir was anderes. Teilweise ist es mehr, teilweise ist es weniger. Jetzt ist das gerade mein 100% Kurs, der Friseur bleiben möchte. Das ist so unterschiedlich. Und dann frage ich die natürlich auch, was müsste passieren, damit du weiter Friseurin oder Friseur bleibst? Die Antwort kommt, ich müsste nett behandelt werden. Ich müsste wertgeschätzt werden.
Ja.
Das sind die Kleinigkeiten. Und dann bin ich ja auch wirklich, da bin ich ja echt hart drauf. Für mich ist es sau wichtig, dass die Leute, wenn die fachlich arbeiten, Handschuhe tragen. Weil ich selber als junge Friseurin schon Waschekzeme hatte und ich weiß einfach, es ist so wichtig. Und das ist bei mir auch so eine Sache, wo ich teilweise heulen könnte. Dann zwinge ich die alle Handschuhe zu benutzen, dann heißt das ja, im Salon machen wir das auch nicht. Der Salon ist aber eigentlich verpflichtet. Da frage ich halt, wie kommt das? Ja, entweder wir müssen unsere eigenen Handschuhe mitbringen oder wir dürfen nur einen benutzen. Also da, selbst an so einer kleinen Scheiße wird gespart für Menschen, für die ich Verantwortung trage. Und solange wir so viele schwarze Schafe in unserer Branche haben, es sind einfach zu viele schwarze Schafe noch, ist dieser Beruf halt nicht attraktiv. Weil wenn du bei den Handschuhen anfängst zu sparen, ich überlege mal, wie der Rest denn weitergeht. Also ich meine, das kannst du dir denken. Und wir haben so viele gute Salons, die einfach tolle Leute verdient haben. Aber dafür müssen die Handwerkskammern keine lustige, bunte Werbung machen, sondern bei den schwarzen Schafen aufräumen. Und das ist meiner Meinung nach jetzt der richtige Zeitpunkt.
Dass der schlechte Ruf, ich sag mal, von unten anfängt abzunehmen, ne? Also, dass man wirklich diese schwarzen Schafe, dass das einfach nicht immer so abfärbt auf alle, ne? So, was ich vorhin ganz am Anfang von unserem schönen Gespräch hatte, der Friseurmarkt besteht aus Märkten. Das ist Wahnsinn. Also, es gibt wirklich, es ist so unterschiedlich. Keine Ahnung, was haben wir in Deutschland? Ich glaube, 80.000 Unternehmen oder so, grobe Zahl genannt jetzt wieder. Und da gibt's wirklich ein paar dabei, 10%, sag ich mal, wirklich Leuchttürme, wo du sagen musst, moderne Arbeitskultur, ich habe schon viele davon in meinem Podcast gehabt, wo du einfach sagst, geil, so könnte es überall sein. Und dann guckst du aber halt auch mal in andere Sphären dieser vielen tausend Unternehmen und denkst, da wundert es dich eben nicht. Punkt.
Ja.
Frank Braun, Podcast, letzte Folge. Liebe Hörer, liebe Schauer, wer es noch nicht gehört hat, anhören. Bitte, unbedingt, ganz wichtig, weil der Podcast heißt, der Mensch ist das Produkt. Und da bin ich erstmal ganz schön drüber gestolpert und habe dann aber gedacht, ey, es ist eigentlich mega wertschätzend, man könnte es vielleicht ein bisschen smarter noch ausdrücken, aber wir haben es jetzt so gelassen. Das ist das, was im Friseurhandwerk überhaupt funktioniert. Die Friseurkunden gehen zum Menschen. Und dieses, wenn wir ein Produkt herstellen würden, Tasse, dann tun wir alles dafür, dass die glatt ist, dass sie sich gut anfühlt, dass die Dichtigkeit hält, dass die genial aussieht, dass man sich damit zeigen kann, dass beim Trinken das Logo unten erscheint. An all solche Sachen denken wir da. Aber als Friseurunternehmer, wo das Produkt wirklich der Friseur ist und seine Handwerkskunst, geben wir uns kaum Mühe, dieses Produkt zu hegen, zu pflegen, zu in einem Produktmanagementprozess stetig zu verbessern, ne? Immer mal zu fragen, was brauchst du, liebes Produkt, damit du noch besser wirst. Machen wir nicht. Also zu wenig. Machen wir es zu wenig in der Branche. Ne? Und das ist wirklich ein Jammer.
Ja.
So, Punkt. Also sind wir uns sehr doll einig. Machen wir, oder? Setzen wir uns dafür ein weiterhin, dass das gut gelingt. Jetzt habe ich mal auf die Uhr geguckt. Ich hatte schon
dein Reminder.
Ah. Ha. Merci. Mein Reminder. Dann den noch kurz und dann runden wir es ab. Weil du gerade sagtest, deine Geschichte war, ein Meeting zu erstellen, wo alle Informationen oder wo die Menschen wirklich das Meeting von Grund auf mitgestalten. Ich habe mit einem Freund und Partner, Unternehmer Steffen Klaus, habe ich zusammen ein Lohnkonzept-Workshop gemacht für den Verband der Deutschen Friseure, VDF. 10 TeilnehmerInnen. Und das war genau das. Wir haben einfach 2 Tage lang über einen moderierten Prozess, das haben Steffen und ich gemacht, zum Thema Lohn gearbeitet. Und hinterher waren alle so, boah, wir hätten nie gedacht, dass es da so viel zu wissen, dazu zu sagen gibt und wie viele neue Inspirationen da waren. Es ist sogar ein Konzept entstanden, wo Steffen und ich sagen, das ist eigentlich fast so ein bisschen, nicht der heilige Gral, aber eine sehr geile Basis für einen schönen Gral pro Unternehmen. Ne? Und wir waren so happy, wir zwei, Steffen und ich, lagen uns hinterher auch mehr oder weniger mit Freudentränen in den Augen, wie schön das ist, wenn du nur den Prozess begleitest und die Menschen, die da sind, als genau das betrachtest, was sie sind, ihr eigenes höchstes Potenzial. Die haben so viel dabei. Und das mal in einen Raum zu bringen, zu verbinden und daraus natürlich dann wieder über den Trichter was zu kanalisieren. Aber da kommt was raus. Es war für alle begeisternd und faszinierend. Und zum Thema Lohn sind wir alle ein richtiges Stück schlauer geworden. Sehr, sehr geil. Ne? Das wollte ich noch erzählen. Menschen einbeziehen, sehr wertvoll. Der Blick auf die Uhr war trotzdem, eine Stunde haben wir ziemlich voll. Ich habe zwischendurch noch so überlegt, was schreibe ich denn dann eigentlich da rein, wenn ich den Podcast so einstelle, was kommt da rein. Aber ich habe gerade festgestellt, wir haben über Azubis gesprochen, Generation Z, Führung, Kommunikation, Zeit für Unternehmer, entspannte Unternehmer, Teammeetings gestalten, Menschen einbinden, zeitgerechte Arbeitsplätze. Also Respekt dafür, dass wir einfach nur ins Gespräch gegangen sind, finde ich das wirklich ein, also nicht wirklich, ich finde es ein sehr geiles Ergebnis, freue mich sehr darüber. Dein Wunsch, also die letzte Frage in allen Podcasts, kleine Tradition bei mir. Ich bin die gute Fee, du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
Wertschätzung.
Danke. Lassen wir mal genauso stehen. Jennifer, es war mir eine Riesenfreude, das Gespräch hier mit dir zu führen. Ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button. Wir lassen noch ein bisschen ausklingen und dann bis bald.
Ich danke dir.
Mit Freude gern.